HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er hat die höchsten Berge der Welt bezwungen, zuletzt auch den allerhöchsten, den Mount Everest. Dabei ist er von Geburt an blind, Andy Holzer. Über 200 Tage im Jahr verbringt er im Gebirge beim Bergsteigen, Klettern und Skitouren gehen. Er sagt, jeder hat in sich einen Everest. Ein Thema, das es anzupacken und zu überwinden gilt. Der blinde Bergsteiger aus Osttirol möchte anderen, auch Sehenden, Mut machen, an die eigene Kraft zu glauben. Mein Everest heißt sein aktuelles Buch Blind nach ganz oben. Andy Holzer ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Holzer, wenn Sie sich jetzt selbst ganz kurz und knackig mit nur drei Worten beschreiben müssten, welche wären das?
Anstrengend, pragmatisch und unglaublich lebensfroh.
Als ich mir Ihre Geschichte durchgelesen habe, da hatte ich eher so Attribute im Kopf wie todesmutig, verrückt, extrem. Passt es auch zu Ihnen?
Sehen Sie, wie gut es ist, dass wir die Sendung machen. Das ist nämlich genau 180 Grad anders.
Was an Ihnen ist anstrengend?
Anstrengend ist es erstens mal für mich manchmal, ja. Und für die anderen noch mehr, ja. Also, weil ich eben wahrscheinlich aufgrund meines fehlenden fünften Sinnes, ich habe ja vier funktionierende, mir die Welt vielleicht genauer vorstelle. Also ich stelle mir wahrscheinlich das Sehen exakter vor, wie es in Wahrheit ist. Also ich merke es immer wieder, wie sehende Menschen eigentlich schlapp sehen.
Also Sie schauen sozusagen genauer hin als wir.
Wahrscheinlich ist das meine Überlebensstrategie, aber mich ärgert es oft einmal. Ich, gerade mit meiner Frau, auch mit der Sabine, auch mit Freunden, sage ich, hey, was ist denn, wozu habt ihr die Augen? Das gibt es jetzt nicht eine klare Aussage für dieses Bild. Es gibt anscheinend auch für Sehende nicht immer klare Bilder. Ja. Das ist mir völlig absurd.
Sie sind von
und das ist anstrengend. Das ist anstrengend für Sehende.
Ja,
wenn ich ständig fordere, was sehen Sie jetzt wirklich? Ich weiß, dass Sehende auch nicht wissen, was sie sehen. Ganz oft.
Schwer zu beschreiben manchmal, ne?
Schwierig, ja.
Sie Speziell. Sind von Geburt an blind und haben die sogenannten Seven Summits bezwungen, also die sieben höchsten Gipfel aller Kontinente. Der letzte Berg, den Sie bezwungen haben, das war der Mount Everest, der höchste Berg der Erde. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, Mein Everest. Und beim ersten Mal, also Sie haben ja drei Anläufe gebraucht. Beim ersten Mal 2014 mussten Sie abbrechen wegen des Lawinenunglücks. Damals sind ja 16 Sherpas, glaube ich, gestorben. Einmalig in der Geschichte. Beim zweiten Mal, ein Jahr danach, wegen des Erdbebens in Nepal, da mussten Sie abbrechen. Und beim dritten Mal, dann im vergangenen Jahr, hat es geklappt. Woran lag es, dass Sie nicht locker gelassen haben? Also andere hätten vielleicht aufgegeben und gesagt, okay, der Berg will mich nicht, ich soll da
ganz,
nicht hoch.
Ganz, ganz schwierig. Ich habe mir lange überlegt, nachdem ich die 250 Seiten meines neuen Buches selbst gefüllt habe, was schreibe ich vorne ans Cover dran, dass die Leute überhaupt mal reinschauen in das Buch. Ja, also da geht es ja jetzt nicht um eine langweilige Bergsteigergeschichte, wo Lager 1, Lager 2, es hat gestunken, es hat geraucht, es war nicht gut, drinnen steht. Ja. Ich habe dann die Quintessenz gefunden, mein Everest, blind nach ganz oben, steht dann klein unten, aber mein Everest ist ganz eine wichtige Sache, weil jeder hat seinen Everest. Also ich glaube, dass der Everest gar nicht in Asien steht, sondern wenn man es genau betrachtet, hat jeder in sich einen gewissen Everest, ein Problemchen, ja,
das also er entweder gar nicht so sehr
entweder bearbeitet oder nicht bearbeitet. Und ich mag die Menschen nicht so gern, die um ihren Everest ein Leben lang herumfummeln und nie es angehen und dann die anderen bekritteln, die es wirklich versuchen und dabei vielleicht scheitern. Ja, also dann kommst du drauf, dass es diese Sehnsucht gibt und dieses Spüren, es funktioniert. Und wenn ich jetzt wieder nicht hochgekommen wäre, fragen mich viele, ich kann es nicht beantworten. Es geht um ein Gefühl, das ist ein Gefühl, das mitten in der Nacht auftaucht. Ich habe es einfach gespürt, diese Sehnsucht hochzukochen. Hey, ich möchte noch ein drittes Mal hingehen. Die Chance ist dort oben und kann sich nicht zu mir bewegen. Ich muss mich zur Chance bewegen.
Geht es auch darum, sich dabei selbst etwas zu beweisen, dass man es kann?
Nein, ich wusste, dass ich es kann. Also wir haben schon rein bergsteigerisch anstrengend, Schwierigkeiten, Temperaturen, all diese Parameter habe ich ja alle schon wesentlich höhere geschafft als den Everest. Also der Everest ist natürlich, man soll erstmal hochsteigen, ja. Und ich bin ja bekanntlicherweise der Zweite, blinde Mensch weltweit. Ich bin der zweite Mensch weltweit, der den Everest ohne Zuhilfenahme von künstlichem oder natürlichem Licht bestiegen hat. Also das ist schon eine riesen Challenge, aber das war es nicht. Nein, ich wollte die Faulheit und die Feigheit ausschalten. Ich wollte nicht mit 80 Jahren zu Hause beim Kachelofen sitzen und dann sagen, ja, das wäre eigentlich auch gegangen. Ja. Dieses hätte ich, wäre ich, ist nicht mein Leben. Und ich spürte einfach, es hat einfach alles dafür gestimmt. Und Sie müssen sich mal vorstellen, das kann sich der blinde Andi alles ausdenken, wenn die Partner nicht mitmachen. Ja? Wenn kein Wolfgang, wenn kein Clemens mich begleitet.
Das waren Ihre besten Freunde, die mitgegangen sind, genau.
Beste Freunde kann ich nicht sagen. Ich habe ein ganzes Pool von Partnern, aber für den Everest ist dieses Team unaustauschbar. Das war sensationell, einfach wie wir uns gegenseitig. Es war nicht so, dass die mich hochgebracht haben, so wie die Leute das sich vorstellen. Am Ende haben wir uns alle gegenseitig hochgebracht und meine Freunde haben sich ständig bedankt, dass sie mit dürfen mit mir. Und ich habe gesagt, ja, ohne euch könnte ich ja gar nicht hier sein. Und sie sagen zu mir, Wolfgang Clement sagt zu mir, ich könnte ja ohne dich auch nicht. Also in unserem Team gibt es keinen Führenden oder einen Nachfolgenden. Also wir sind in der Sekunde immer der das Beste kann, der Beste. Also mit den Verhandlungen, mit den Behörden, mit den Sherpas, mit den Jagdtreibern, mit der ganzen Geschichte der Technik, der Finanzierung, der Logistik, da haben meine Freunde keine Chance, ja, weil sie nicht die Typen sind. Aber sie haben die Chance, wenn es geht, die Gletscherspalte am richtigen Fleck zu überqueren, ja, den Gipfel zu erkennen. Ja, wo stellen wir das Zelt hin, dass wir nicht in eine Lawine kommen? Da kann ich wieder nichts dazu beitragen. Also jeder tragt das bei, wo er am besten ist. Und das sollen die Leute doch in der Gesellschaft auch mal machen. Ja.
Also eine eingespielte Seilschaft am Berg und auch als Vorbild sozusagen fürs Leben. Andi Holzer ist heute zu Gast in hr-info das Interview. Er ist Bergsteiger und dabei von Geburt an blind, international bekannt als der Blind Climber, der alle höchsten Berge dieser Welt bezwungen hat. Herr Holzer, wir haben ein Ritual in unserer Sendung. Das ist unsere Interviewbox. Und Sie sind uns ja heute aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet. Und ich habe dafür gesorgt, dass die Box jetzt vor Ihnen steht.
Darf ich Sie mal hernehmen? Bitten,
den Deckel, so. Ja, einfach rüberzuholen und einfach
Deckel
mal öffnen und reinzugreifen. Und mir mal zu erzählen, was Sie
Gottes finden. Gottes Willen! Also das ist mal der Sand vom Strand von Jesolo.
Nein, das ist der Sand von einem Berliner Spielplatz.
Das ist ja so spannend. Und da sind mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Steinchen drin.
Genau.
Alle in verschiedensten Formen. Sensation. Ich hätte jetzt fast gesagt, von verschiedenen Gegenden, ist es aber jetzt doch nicht.
Also wir waren jetzt nicht für Sie in den Bergen unterwegs und haben
der lange gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, das ist eine Kuh, ein kugelförmiger, länglicher
Lützchen. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine versteinerte Banane.
Hm? Das ist unglaublich. Ja. Ja, das ist total cool.
Wissen Sie, ahnen Sie, worauf ich damit hinaus will?
Noch nicht. Aber ich ahne, dass ich es bald wissen werde.
Natürlich fragt sich ja jeder, wie macht er das als Blinder? Auf die höchsten Berge der Welt steigen, ohne etwas zu sehen. Sie haben da ja so ganz bestimmte Techniken entwickelt. Zum Beispiel, wenn Sie wissen wollen, ob sich der Abgrund vor Ihnen links oder rechts befindet, dann werfen Sie nämlich mit Sand oder mit kleinen Steinchen. Stimmt's? Wie funktioniert das?
Es ist ganz simpel. Mein Gehirn weiß gar nicht, dass ich blind bin. Ja? Mein Bewusstseinszentrum, wo ich meine Weltbild generiere, so wie das jeder Mensch macht, funktioniert gleich wie jedes andere. Und da geht's los. Woher nehmen wir die Informationen, etwas zu interpretieren? Von unseren 5 Sinnesnerven. Ja? Nicht nur von einem. Sehende Menschen glauben immer, alles, was sie sehen, ist das einzig und allein das Resultat oder die Summe der Information des Sehnervs. Wenn man aber mal weiß, dass auch von sehenden Menschen Bilder mit dem Ohr, mit dem Geruch, ja, mit dem Tastsinn, mit dem Geschmackssinn und mit allen 5 Sinnen gesehen werden, dann ist man einen Schritt weiter. Und so habe ich es auch gemacht. Also wenn ich Steinchen werfe, dann und es geht kein Sturm, also dass die Ohren quasi Studioqualität auf, also wenn der Wind geht, dann ist das ja alles zugemüllt mit Akustik, mit Windgeräuschen, entspricht einem Nebel beim Sehen, ja, kannst du nichts mehr damit anfangen, ja. Wenn kein Wind geht, dann ist die akustische Wahrnehmung eine tolle Sache, wenn du zum Beispiel eine Handvoll Sand nimmst und die so in einem Halbbogen auf 3-4 Meter vor dir auswirfst und du hast ein geschultes Gehör, dann hörst du jeden einzelnen dieser Sandkörner wie akustische Pixel irgendwo aufprallen oder eben nicht. Dort, wo sie nicht aufprallen, wird es gefährlich. Da ist nämlich der senkrechte Abgrund. Mhm. Und so kreiere ich meine Bilder in dem Sinn akustisch. Ja, wenn der Sturm kommt, muss ich sofort umschalten auf eine andere Taktik. Ich habe ja noch drei andere. Das Taktile, das Tasten. Ja. Manchmal hilft mir der Geruch in manchen Situationen, auch beim Klettern. Ja. Wenn ich weiß, ich führe eine Seilschaft an, mein Partner sieht mich gar nicht mehr. Der ist weit unter mir. Es geht nur das Seil von meinem Klettergurt nach unten und ich muss hochsteigen. Und ich rieche dann diese vermodernden Bergblumen in dieser Felswand, die spät im Oktober schon abgestorben sind, da weiß ich ja, genau da muss ich jetzt noch links rüberqueren. Diesen Geruch weiß ich noch vom letzten Mal. Also ich weiß einfach, dass ich auf allen vier Sinnen aufgestellt bin und damit 80% der Wahrnehmung erreiche, mindestens. Ja.
Sie orientieren sich aber auch an demjenigen, der vor Ihnen läuft, wenn Sie gemeinsam mit anderen Bergsteigern unterwegs sind. Da gibt es ja auch dieses Glöckchen am Schuh des Vorgängers.
Das mit dem Glöckchen hat eine ganz leicht andere Bedeutung. Am besten ist es, wenn es still ist, dass ich nur seine Schuhe höre. Ja? Mhm. Weil da kann ich auch nicht nur analysieren, wo er ist, sondern ist es Sand, ist es Schotter, sind es lockere Steine, ist es Schnee, ist es Eis, wo er hinsteigt. Ich weiß ja da ganz viel aus dem Gehörten heraus. Steil, flach, ich höre wie ein Bild. Ja? Wenn jetzt aber ein Bach daneben rauscht oder der Wind geht, dann ist das alles verfälscht. Ja? Dann sind wir wieder im Halbnebel oder im Nebel. Ja? Und das mit dem Glöckchen, das habe ich gelernt, als ich zum ersten Mal außerhalb meiner Berge ging und mein Name schon ein bisschen bekannter war und immer mehr Leute mitgingen. Am Kilimanjaro 2005 zum ersten Mal, da waren 20 Leute mit, die ich Firmenkunden, wo ich meine Vorträge so halte, haben sich alle zusammengeschaltet, die wollten mal das Ganze mit mir in der Natur erleben. Plötzlich höre ich da 20 Leute, also 40 Schritte. Und ich wusste auf einmal nicht mehr, ja, welcher ist denn jetzt der, den ich folge? Ja? Und den markiere ich dann mit einem Glöckchen. Also das ist total speziell. Ja?
Mhm. Bei gefährlichen Passagen sind Sie aber auch über ein Führungsseil mit Ihrem Partner verbunden, ne? Der vorne läuft.
Also das Führungsseil ist nicht weniger und nicht mehr wie bei einer sehenden Seilschaft. Da ist überhaupt kein Unterschied. Also wenn wir richtig senkrecht und überhängende Wände hochklettern, so wie wir das auch machen in den Dolomiten und auch in Grönland und in weiß ich wo auf der Welt, wo es wirklich darum geht, eine 400 Meter hohe senkrechte Felsnadel zu erklettern, da ist jede Seilschaft, beinahe jede, es gibt auch wahnsinnige Solo-Freaks, beinahe jede Seilschaft einfach mit dem Seil ganz klassisch verbunden. Der eine sichert den anderen. Ich muss ja meinen Partner genau gleich sichern, wie er mich sichert. Wenn es in so halbschwindligen Gelände, das ja das Gefährlichste ist, ja, was zwischen Wandern und Klettern liegt, man geht noch aufrecht, aber es ist schon so steil, wenn du einmal umfällst, dann geht es mit dir dahin mit der Schwerkraft, dann fliegst du 200 Meter runter. Dann sind wir nicht mit einem Seil verbunden. Das ist nämlich eine wahnsinnige Hemmung für mich, eine Hemmung. Wenn ich weiß, ich mache einen Fehlschritt und ziehe am Seil meinen Partner in eine ungünstige Position, dann fällt nämlich er runter. Ich würde schon wieder stabil sein, aber er fällt runter und nimmt mich dann wieder mit.
Ja, ja. In vielen Situationen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, sind Sie abhängig vom anderen, müssen sozusagen die Kontrolle abgeben. Wie kommen Sie damit klar?
Das ist ein Druckbild. Ich gebe niemals die Kontrolle ab. Abhängigkeit ist der Sinn des Lebens überhaupt. Also das wissen die Menschen auch gar nicht. Ich sage das bei meinen großen Veranstaltungen in großen Firmen, wo ich immer gebucht bin, dass der CEO vom Lehrling, der erst zwei Wochen in der Firma ist, genauso abhängig ist wie umgekehrt. Also ich habe das hochstilisiert zur gepflegten Abhängigkeit. Wenn man wirklich gepflegt miteinander das austauscht und shared, was jeder am besten kann, dann kommst du wirklich zum Gipfel. Und so ist auch mein Tun.
Also Abhängigkeit ist nichts Schlimmes.
Das ist der Sinn des Lebens. Es gibt es gibt nicht mal Sand, es gibt nicht mal einen Stein auf der Welt, der unabhängig ist. Also
Moment,
es ist alles
mal
voneinander abhängig.
Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Man denkt ja immer, Menschen klettern auf Berge, um sowas wie die absolute Freiheit oder so ein Gefühl der Grenzenlosigkeit zu finden. Das ist gar
spannende
nicht so.
Totale spannende Frage. Es gibt absolut zwei verschiedene Bergsteigerwelten. Ich fühle mich auch gar nicht in dieser Bergsteiger-Ecke zu Hause, wo diese Freaks so zu Hause sind. Ich kenne viele, viele Spitzenbergsteiger, fast alle dieser Welt, die ich wahnsinnig schätze. Es gibt dann auch noch so in der Masse ganz viele Bergsteiger, die Wahnsinniges leisten, aber nicht medial hochkommen. viele davon orientieren sich ausschließlich an körperlichen Werten. Also Oberschenkelmuskulatur, dass ich das mal plakativ jetzt einfach so sage, dem muss passen. Ja? Leistungsfähigkeit, der Puls, der Ruhepuls, die Schnelligkeit, das muss auch. Aber das alleine genügt nicht, um einen blinden Organismus, wie es meiner ist, am Gipfel des Everest zu bringen. Das ist viel zu wenig. Also der Intellekt, die Zusammenschaltung von mehreren Menschen, die intellektuell verbunden sind, ja, da nützt es nichts, wenn sie noch so stark körperlich sind. Also das ist ja das Geheimnis davon. Diese gepflegte Abhängigkeit, wo am Ende nicht der andere zuständig ist für den anderen. Also meine Freunde nehmen nicht die Verantwortung für mich. Also ich habe da ein ganz einfaches Leitwort. Ich führe meine Führungskraft, damit sie mich führen kann. Also ich bin genauso verantwortlich, weil mein sehender Wolfgang und Clemens am Everest wissen ja gar nicht, wie ich über die Gletscherspalte komme. Sie wissen nur, es ist eine Gletscherspalte, so und so sieht sie aus und es ist ein blinder Kletterer da. Aber wie das geht, das muss der blinde Kletterer wissen. Und das sage ich ja auch immer wieder beim Thema der Barrierefreiheit ganz laut in die Welt hinaus. Das gefällt vielen Kommunalpolitikern und so weiter überhaupt nicht. Wenn ihr dann sagt, hey, Moment einmal, für die Barrierefreiheit sind die zu Barrierebefreiten zuständig, ja, also die Behinderten quasi, und nicht die anderen. Also man muss schon selber die Verantwortung übernehmen und denen, die es eben nicht wissen können, die muss man führen, damit sie dich dann letztendlich führen können.
Das, ist, das ist ein Geben und Nehmen. Sehr ganz individuelle, ja. Sicht darauf. Ja, Hein, für das Interview mit Andi Holzer. Er ist Bergsteiger und dabei von Geburt an blind. Sie haben den Gipfelsieg am Mount Everest im letzten Jahr Ihrem Vater gewidmet, denn Ihr Vater ist kurz vorher gestorben. Da waren Sie auf dem Mount Everest unterwegs. Das ist ja so eine ganz besonders tiefe Verbindung, die Sie haben zu Ihren Eltern. Sie haben bereits im Alter von 9 Jahren mit Ihren Eltern und Ihrer Schwester, die übrigens auch blind ist, den ersten Gipfel bestiegen. Sie haben eben schon mal angedeutet, Sie sehen das ein bisschen anders und sagen, Menschen mit Handicap sollten selbst für eine gewisse Barrierefreiheit sorgen. Was würden Sie sagen, haben Ihre Eltern Ihnen fürs Leben mitgegeben?
Ja, das muss ich ganz deutlich sagen. Also erstens mal ist es nicht so, dass das alles so gut läuft und alles so locker von Flocken. Also so quasi der Blinde ist jetzt der Bevorteilte. So soll das wirklich nicht rüberkommen. Mhm. Ich habe einfach ein anderes Level von Komfortzone. Ja, meine Freunde haben mittlerweile lange schon realisiert, dass der Andi wahrscheinlich, so wie man sagt, außerhalb der Komfortzone wird es schwierig. Ich war wahrscheinlich selten im Leben in der Komfortzone. Also es ist einfach ein anderes Level. Ja,
also Ihre Eltern haben Sie ganz normal gefordert, wie ganz normale
andere Eltern, Kinder. Meinen Eltern bin ich, das, was ich heute von mir gebe, was ich kann, was ich körperlich von mir gebe, was ich geistig von mir gebe, was ich artikuliere, das ist quasi der Output einer Software, die ich von meinen Eltern auf die Festplatte gespielt bekommen habe. Also das habe ich mir nicht selber entwickeln können. Ich habe das nicht studiert, sondern ich habe von erster Stunde an die Chance bekommen von meinen Eltern, aus einer Notwendigkeit heraus. Meine Eltern haben es auch nicht programmiert, die sind in einer gewissen Art und Weise sogar naiv damit umgegangen am Anfang. Die haben überhaupt nicht gewusst, wie mit diesem Wahnsinn umzugehen. 2 blinde Kinder, frisch verheiratet, ein Häuschen mit dem letzten Geld, das sie gehabt haben, versucht ein Häuschen ins Grüne zu bauen und irgendein schönes Familienleben jung anzufangen und dann plötzlich 2 blinde Kinder im Dorf mit 300 Einwohnern. Es war einfach nur noch traurig. Ja. Und dass dieser quasi Notlage heraus ist es passiert, dass sie nicht alles mehr haben abchecken können. Ja? Die haben einfach viel passieren lassen. Und das ist das, was ich den Leuten heute auch sage. Bei mir ist, und auch bei meiner Schwester, ist jeder Schritt, den ich mache, wirklich jeder Schritt, immer mal passieren lassen. Ich kann ja nicht einen Schritt vorausprogrammieren. Ich sehe ja nicht, wo mein Fuß 30 Zentimeter weiter vorne ankommt. Das sage ich auch den Leuten. Die haben in der westlichen Gesellschaft lange schon verlernt, das so zu machen. Heute macht man es umgekehrt. Man muss immer zuerst die Prognose haben, zuerst analysieren, ob es wohl richtig funktioniert und dann mache ich den Schritt. Beim Andi Holzer ist genau umgekehrt, auch bei vielen anderen blinden Menschen. Zuerst den Schritt mal machen und dann anfühlen, wie es sich anfühlt.
Also sich ins Ungewisse stürzen sozusagen.
Das Vertrauen in das Unbekannte im Unbekannten ist mehr als 50% Positives. Und wir lernen immer mehr, dass das alles schlecht wäre da in der Dunkelheit. Ja? In Wahrheit ist da der Schlüssel zum Glück zu finden, nicht im Licht. Da haben nämlich schon alle anderen gefunden, den Schlüssel zum Glück. Also es ist immer dort, wo man es nicht vermuten würde. Die Schöpfung hat uns doch diesen Tellerrand mitgegeben um uns immer wieder neu auszuloten, um uns zu erweitern, um uns ja, den Horizont zu erweitern. Und viele Menschen realisieren das einfach nicht und sehen das als Gefahr und als zu vermeiden. Ja? Ich als Blinder kann es nicht anders. Bei mir ist jeder Schritt über den Tellerrand.
Sie versuchen das ja auch an andere weiterzugeben. Sie sind als Vortragsredner unterwegs, reden zum Beispiel auch vor Managern und Firmen. Und da ist Ihr Leitsatz, Sehenden die Augen öffnen. Das könnten manche auch als anmaßend empfinden.
Ja, das ist ja genau das Tolle. Also die kommen in den Saal rein,
so nach dem Motto, ich sag euch mal jetzt, wie es geht.
Was ist das für ein überheblicher Typ?
Genau.
Was ist das für ein überheblicher Typ? Verrückt. Ja, genau so ist es. Und mit dem spiele ich auch ganz bewusst. Ja. Es ist mir noch jedes Mal 99,9% gelungen, dass nach einer Stunde die Leute zu mir gekommen sind und mir sogar sagen, wir hatten am Anfang das nicht ganz verstanden, ja, aber jetzt haben sie uns wirklich die Augen geöffnet. Einfach diese Sichtweise von der anderen Seite mal zu betrachten, ja, einfach einmal die Perspektive, was ist denn die Dunkelheit, was ist denn die Ungewissheit, was ist denn das, wenn man etwas nicht sieht, ja, ist ja schon in unserem Wortschatz so, dass man sagt, ich sehe mir keinen Ausweg mehr, ja, also das Wortspiel mit dem Sehen, das benutze ich auch, obwohl ich blind bin. Also wir reden auch in der Familie und unter Freunden so, Andi, schau dir das mal an. Und es ist immer mit Sehen bedeutet nämlich nicht das Signal vom Sehnerv, sondern Sehen bedeutet wahrnehmen, ja, und etwas realisieren. Und das ist ganz, ganz spannend. Und so sind die, gerade die Manager und diese Kreise in Firmen genau mein Ding, weil das sind Leute, die verstehen, da geht es weder um Blindheit noch um Bergsteigen bei meiner Geschichte, sondern da geht es um Lösungsorientierung. Ich kann mir mein Leben lang die Blindheit voraus als Schild hängen und sagen, das ist mein Problem, so müsst ihr auf mich eingehen und müsst mit mir umgehen. Oder ich kann aus dem Problem Blindheit ein Businesskonzept machen. Also wenn ich nicht blind bin, dann reden wir jetzt gar nicht miteinander. Also das ist so oder so zu sehen. Mhm. Das Leben ist zu kurz, um länger darüber nachzudenken, warum und warum nicht. Ich mache es einfach. Ich mache es einfach und spüre ständig Erfolg.
Die Leute bringen Ihnen aber nicht nur Bewunderung und Anerkennung entgegen. Vor ein paar Jahren wurden Sie mal als Betrüger verunglimpft. Das ging damals durch die Presse. Da hat jemand in einem anonymen Schreiben ja behauptet, Sie hätten den höchsten Berg Nordamerikas, diesen Mount Kinley, gar nicht bis ganz oben geschafft.
Ja, toll,
und, und als Sie im vergangenen Jahr dann den Mount Everest bezwungen hatten, haben Sie auch wieder Mails bekommen, wo Leute sich lustig gemacht haben, von wegen, ja, Sie hätten sich da bestimmt hochtragen lassen von den Sherpas.
Ja, und, ich verstehe das auch.
Wie gehen Sie damit um?
Ja, das erkläre ich gerade. Ich verstehe das auch, weil eben diese Leute genau alles das, was ich bis jetzt hier sagte, überhaupt noch nie verstanden haben. Also die sind ja in ihrer eigenen Welt, die fühlen sich wirklich von mir, deren Leistung beraubt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das sind aber nur ganz kleine Leute. Und traurigerweise muss man auch sagen, Leute aus meinem Umfeld. Ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Ich verstehe das auch. Ich würde diesen Leuten, diesen Anonymen ja wirklich gern sogar, ich würde ihn gerne mal mitnehmen oder mal erzählen, um
was
es überhaupt geht.
Aber was neiden die ihn?
Ich habe schon gesagt, ich glaube, dass der Blinde da nicht hingehört in ihrem Weltbild. Also die geben alles in ihrem Leben, um das zu schaffen. Und dann kommt einer daher und macht das ohne Augenlicht. Ich bin ja, wie gesagt, der erste blinde Mensch oder beziehungsweise der erste Mensch, der den Everest ohne Zuhilfenahme von Licht bestiegen hat über dessen Nordroute. Es gibt zwei Blinde am Everest, aber an der Südroute war der Eric, mein Freund.
Die Nordroute ist noch schwieriger, ne? Soweit ich weiß.
Ist noch schwieriger und das haben ohne Sauerstoff, das ist immer so die große Frage, hast du einen Everest mit Sauerstoff? Ja, ist ja klar, mit Sauerstoff. Everest mit Sauerstoff, müsste man nachgoogeln, ich habe das gar nicht getan. Ich glaube, irgendwo 270 Leute oder was das schon geschafft haben, was damals der Messner und der Habeler angefangen haben, ist ein Wahnsinnsleistung. Ich könnte das nie machen, ja. Ich habe überhaupt keine Chance. Aber ich kann eben was anderes machen. Ich kann den Everest ohne Zuhilfenahme von Licht besteigen. Es ist eben das Problem für meine kleinen Neider. Der Andi hat eben keine Drogenaffäre, keine Frauenaffäre, keine Geschichte. Jetzt haben sie halt das gefunden. Es gibt halt nichts anderes. Es ist sehr schön. Also mit dem kann ich gut umgehen.
Dankeschön, ja. Andi Holzer.
Danke und ich freue mich.
Sein neues Buch heißt Mein Everest, blind ganz nach oben und ist im Patmos Verlag erschienen. Das war hr-info, das Interview. Weitere Infos und den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.